Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Das Vorstandsinterview.
Matthias Schrade, Vorstand der Defarma Deutsche Fachmarkt AG.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Es läuft rund bei der Defarma, im ersten Halbjahr Umsatz gesteigert von 11 auf 13,2 Millionen. EBITDA ebenfalls gesteigert, hier sind es von 7,1 auf 9,5 Millionen. Die wichtigen Funds vom Operation haben sich erhöht um 10% oder ja 1,06 je Aktie. Und Büdelsdorf ist da schon rausgerechnet. Herr Schrade, sind Sie zufrieden?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt nicht zufrieden wären im aktuellen Marktumfeld, dann wäre das Jammern auf sehr hohem Niveau. Wir haben den Weg auch im ersten Halbjahr fortsetzen können, was fast noch wichtiger ist. Wir haben im ersten Halbjahr zwar erst ein Objekt kaufen können, kurz vor Stichtag, aber kurz danach noch drei weitere. Wir sind damit also auf Kurs, auch in diesem Jahr wieder ein gutes Ankaufjahr zu haben. Wäre schön gewesen, wenn man die zum Stichtag schon drin gehabt hätte, aber zwei Wochen später ist ja auch noch okay.
Das denke ich auch. Also Büdelsdorf ist ja ein Verkauf. Was hat das gebracht? Weil ich ja eingangs gesagt habe, das haben Sie rausgerechnet. Wie ist denn das, wenn man sowas nicht rausrechnet und guckt sich die Zahlen an, lehnt man sich dann zurück und sagt, eigentlich würde ich es so stehen lassen?
Ja, also Büdelsdorf war mit ein paar Monaten im Ertrag noch drin. Der Verkauf war vor allem, weil das Objekt nicht so ganz bei uns reinpasste. Das hat sich von uns seit unserem Kauf vor inzwischen, glaube ich, 8 Jahren ein wenig wegentwickelt von unserem Fokus. Unser Schwerpunkt sind ja die filialisierten Einzelhändler, vor allem mit Fokus auf Nahversorgung. Und bei Büdelsdorf haben wir durch diverse Vermietungen inzwischen als größten Mieter ein Fitnessstudio drin, auch ein Sonnenstudio, Tupperware-Studio, Zahnarztpraxis, Kreativmarkt, alles gute Mieter. Das Objekt hat sehr guten Cashflow, aber es passt bei uns nicht mehr so richtig rein. Und gleichzeitig war das Objekt durch die Tilgung über mehrere Jahre hinweg relativ niedrig finanziert. Deswegen haben wir durch den Verkauf zum einen unseren Fokus nochmal geschärft auf die Objekte, die bei uns im Kern stehen, die Nahversorgungsobjekte. Und zum anderen haben wir durch den Verkauf auch rund 3 Millionen Liquidität freigesetzt, die wir dann jetzt in neue, besser passende Objekte reinvestieren können.
Also dann lassen wir doch mal die Stichtagbetrachtung außen vor, gucken uns an, was alles passiert ist, gehen die Käufe vielleicht mal kurz durch. Und das ist fast wie im Fußballspiel oder im Sport. Schauen wir zunächst einmal nach Berlin. Ist ja ein Heimspiel. Was haben Sie da gekauft?
Wir haben direkt vor den Toren Berlins haben wir gekauft einen DM in Teltow. Das ist im Prinzip verwachsen mit Berlin, könnte man sagen. Auf dem gleichen Grundstück steht auch ein moderner Aldi-Markt. Das Objekt ist sehr neu. Genauso wie das zweite Objekt, das wir parallel gekauft haben in Storkow. Das ist südöstlich des inzwischen ja am Netz befindlichen BER. Die Objekte sind mit Baujahr 2015, 2016 die modernsten in unserem Portfolio. Wir dürfen auf Vorgabe des Verkäufers leider weder den Kaufpreis noch die Nettomieten nennen. Aber wer uns kennt, der kann es, glaube ich, ungefähr einordnen. Es sind also zwei Objekte mit nur 3 Mietern, jeweils ein moderner Aldi-Markt mit auf dem Grundstück. Die Objekte sind quasi wie neu mit Top-Adressen. Ja, sehr schöne Zukäufe, die wir normalerweise in dieser Preisklasse, in dieser Wertigkeitsklasse bei uns eigentlich nicht für möglich gehalten hätten. Aber das aktuelle Marktumfeld macht es nun mal möglich.
Bevor wir aufs Auswärtsspiel gehen, vielleicht ein Freundschaftsspiel. Magdeburg ist ja nicht so weit.
Magdeburg war ein Edeka-Markt. Den haben wir gekauft zu etwas mehr als 2,5 Millionen bei gut 250.000 Jahresnettomiete. Ja, also etwa das Zehnfache. Auch hier das Objekt steht, wenn man sich das auf dem Luftbild anschaut, sehr schön, ist im Prinzip der Versorger für ein großes Wohngebiet und auf der anderen Seite für eine ausgedehnte Kleingartensiedlung. Hat so eine kleine lokale Monopolstellung, könnte man sagen. Funktioniert gut, ist in gutem Zustand. Aber auch hier gilt, normalerweise wären wir in einer Landeshauptstadt wie Magdeburg mit unseren üblichen Faktoren nicht konkurrenzfähig. Da waren wir also auch schon sehr erfreut, dass wir dieses Objekt dann zu für uns üblichen Konditionen kaufen konnten.
Und jetzt so ein bisschen in Richtung Auswärtsspiel, vielleicht ein bisschen weiter. Niedersachsen, ist es da eigentlich auch die Landeshauptstadt Hannover? Geschrieben haben Sie es ja nicht.
Nein, das ist Landeshauptstadt wäre Hannover. Wir haben in Osnabrück gekauft. Das können wir inzwischen auch publizieren. Wir hatten zum Zeitpunkt des Kaufs auch hier noch nicht nennen dürfen, wo der Standort ist, weil es ist ein Objekt, das kommt aus einem Fonds. Und die Fondsgesellschafter, die Minderheitsgesellschafter, die mussten erst noch zustimmen. Inzwischen ist aber die Abstimmung rum. Die Aufstimmbedingung ist zumindest uns mündlich zugerufen worden, dass die Fondsgesellschafter mehrheitlich zustimmen, ist eingetreten. Die Abwicklung wird hier noch ein bisschen dauern. Wir reden hier über ein Objekt mit Hammer und McFit als Mietern, einer stark befahrenen Ausfallstraße von Osnabrück mit 400.000 Euro Jahresnettomiete. Auch hier dürfen wir den Kaufpreis nicht publizieren, aber gehen Sie mal davon aus, das ist in einer ähnlichen Klasse, wie es bei uns üblich eben ist. Also wir haben keinen Osnabrück-Aufschlag bezahlen müssen oder Großstadtaufschlag, sondern wir gehen immer mit den gleichen Kriterien hier ran.
Wie gehen Sie denn an solche Objekte ran? Sind diese Objekte, also Berlin, Magdeburg und Osnabrück, sind die Ihnen zugetragen worden oder ja, müssen Sie da aktiv akquirieren?
Grundsätzlich ist es so, dass wir Objekte in der Regel angeboten bekommen von Maklern, Eigentümern, teilweise auch mal über die Mieter der Hinweis kommt, dass der Eigentümer verkaufen möchte. Das hatten wir auch schon erstaunlich oft und wir dann eben auch prüfen, ob die Angebote für uns attraktiv sind. Wobei wir hier eine kleine Veränderung der Gestalt gerade vornehmen. Wir haben vor wenigen Wochen uns verstärkt um einen Key-Accounter von Kaufland, der auch aktiv nach außen geht. Oder das ist jedenfalls die Aufgabe dann für die Zukunft, der auch gezielt mit Bestandshaltern, Asset Managern in diesem Segment Kontakt aufnimmt und schaut, was habt ihr denn so im Bestand und unser Ankaufprofil auch dort direkt bei den potenziellen Verkäufern platziert. Der ist sehr, sehr gut vernetzt und wir hoffen dadurch dann auch teilweise an Objekte ranzukommen, die gar nicht irgendwie groß über den Markt gehen. Idealerweise natürlich dann auch ohne Makler dazwischen, spart uns die Maklerprovisionen und vor allem aber auch an Objekte ranzukommen, die wir sonst nicht gesehen hätten, weil die, wie man so schön sagt, off-market nur an ein oder zwei potenzielle Interessenten gegangen wären. Und da möchten wir eben mit dabei sein.
Key-Accounter, lassen Sie mich da ganz kurz einhaken. Dr. Angelus Bernreuther haben Sie sich an Bord geholt als neuen Head of Business Development. Sie haben ganz kurz gesagt, was Sie von dem erwarten. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Typ? Was kann der? Was soll er aus der Pharma machen?
Ja, also die Meldung hat, ich glaube, am Kapitalmarkt hat sie keine großen Wellen geschlagen, weil liest sich sicherlich, wenn man die Pressemeldung durchliest, wie eine kompetente Verstärkung. Aber ich glaube, die tatsächliche Bedeutung, das kann eigentlich nur jemand, der in der Branche ist, einordnen. Dr. Bernreuther war viele Jahre, mehr als 7 Jahre bei Kaufland, zuletzt international für große Teile von Europa in der Akquise aktiv, also hat Kontakte gezielt aufgebaut zu potenziellen Projektpartnern, Standortverkäufern, Projektentwicklern, Asset Managern, hat hier, ich weiß gar nicht, wie viele Standorte europaweit für Kaufland dann entwickelt oder angestoßen, dass diese Standorte am Ende dann entwickelt werden konnten. Er ist in diversen Fachmarktjuries, zum Beispiel bei den Fachmarkt-Star-Mitglied, auch, also sind alles Gremien, die wahrscheinlich am Kapitalmarkt die Leute nicht kennen. Ich muss gestehen, die meisten davon hätte ich selber auch nicht gekannt, weil es internationale Ausrichtungen sind und wir aufgrund unserer doch eher bodenständigen, langweiligen Objekten schwerlich jemals uns qualifizieren, dann irgendwelche Preise dafür zu gewinnen. Wenn wir mal einen Aldi ein bisschen aufmöbeln oder so, das sind also in der Regel dann Projekte, die im Zig-Millionen-Bereich sich bewegen, die dann hier prämiert werden als Projektentwicklung des Jahres oder ähnliches. Dr. Bernreuther ist in der Branche bekannt wie ein bunter Hund. Das kann man fast schon wörtlich nehmen, weil er war bei Kaufland, war fast schon legendär, dass er berühmt-berüchtigt mit seinen roten Hosen Kaufland-Rot rumgelaufen ist auf Konferenzen. Das war also quasi ein Markenzeichen. Er hat auf LinkedIn, ich glaube, 9000 Kontakte. Das ist das Who is Who der mobilen Branche. Wir versprechen uns hier auch dann also eine strategische Verstärkung, auch dass uns Player im Markt ernster nehmen, die uns bisher vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, weil wir immer noch, selbst mit jetzt inzwischen fast 300 Millionen Portfoliovolumen, doch eher zu den kleineren Playern im Markt zählen. Einerseits und andererseits auch dieses Volumen ja sehr, sehr scheibchenweise aufgebaut haben. Das heißt, ich glaube, viele Player wissen noch nicht mal, dass die DePharma inzwischen immerhin bei rund 300 Millionen Portfoliovolumen angekommen ist, weil wir eben dann immer nur so 2, 3, 5 Millionen Objekte, mal ein kleines Portfolio für 15 Millionen. Aber das sind ja keine Transaktionen, die in der Immobilienbranche richtig für Aufsehen sorgen. Da muss man dann schon mal für 100 Millionen irgendwas eingekauft haben. Dann ist man irgendwie plötzlich präsent. Und ich denke, das wird uns dann auch bei einigen Playern höher in der Prioritätenliste rücken lassen, was dann die Beschäftigung mit eventuellen Kaufangeboten von uns angeht.
Das klingt so, als ob die DePharma vor so einer erneuten Initialzündung steht. Wo wollen Sie denn hin, lang- und mittelfristig?
Also wir haben noch keine neuen Langfristziele publiziert. Das werden wir uns jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Verstärkung sicherlich überlegen, wie wir genau rangehen. Wir haben in der Vergangenheit ein zweistelliges Wachstum immer erreichen können. Das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen. Aber wir haben auch dann Themen, Stichwort Investitionen im Bestand, Stichwort hier und dort mal eine Veräußerung. Und wir haben auch gesagt, wir möchten eigentlich perspektivisch auch das Thema Aktienrückkäufe in den Blick fassen. Es kann durchaus sein, dass wir bei intensiven Prüfen irgendwann feststellen, es gibt eine Größe, die ist ideal. Die sollte man nicht überschreiten. Lieber dann immer wieder mal ein Stück weit einen größeren Teilverkauf vielleicht machen und auf die Weise dann einen größeren Umfang Cash freisetzen, Liquidität freisetzen, Sondergewinne einfahren. Das ist noch nicht so, dass wir das jetzt kurz vor uns sehen. Dann hätten wir den Dr. Bernreuther auch sicherlich so nicht geholt. Aber ob wir dann irgendwann bei 100 Objekten oder 150 Objekten irgendwann sagen, so, das ist jetzt eine Größe, die sollte man nicht mehr überschreiten, das lassen wir genauso wie am Anfang. Da habe ich das Gleiche gesagt, bei 30, 40 Objekten könnte vielleicht eine Größe sein, dass man irgendwann an eine Schwelle stößt, wo man sagt, jetzt ist langsam nicht mehr gesund, weiter zu wachsen. Jetzt stehen wir bei 68. Ich sehe diese Schwelle noch nicht, auch nicht am Horizont. Aber wir beschäftigen uns eben auch damit, eine Struktur aufzubauen, die tatsächlich auch für eine andere Größenordnung geeignet ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, Dr. Bernreuther ist nicht zu uns gestoßen, um dann in 5 Jahren hier 10 weitere Objekte bei uns vielleicht dann akquiriert zu haben.
Aber um das nochmal zu schärfen, die DePharma an sich, das Geschäftsmodell, bleibt zunächst mal so der Plan, wie er ist, wird nur 1, 2, na vielleicht doch 3 Hausnummern größer?
Ja, also grundsätzlich unser Geschäftsmodell, wir investieren in Nahversorgungsimmobilien, Einzelhandelsstandorte, da ändert sich nichts. Da bleiben wir sehr fokussiert. Wir entwickeln diese Objekte kontinuierlich weiter. Das ist ja die Aufgabe meines Vorstandskollegen mit seinem Team. Also Investitionen in Bestandsobjekte, wie beispielsweise Gardelegen. Da haben wir zwischenzeitlich mehrere größere Vermietungen abgeschlossen und auch mit dem Vermietungsstand damit deutlich erhöht. Auch die Umbaumaßnahmen sind größtenteils durch. Wie beispielsweise damals Radeberg. Das war eine Großinvestition von rund 10 Millionen in komplett am Umbau des Objekts oder kleinere Umbaumaßnahmen, wie jetzt beispielsweise der Aldi in Löwenberg vor den Toren Berlins. Mit nur in Anführungszeichen rund 2 Millionen Gesamtinvestment oder noch kleinere Projekte, die wir immer wieder mal machen, einfach um Objekte dann voll vermietet zu halten. Also an diesem Bereich ändert sich nichts. Es kann aber perspektivisch, strategisch interessant sein, möglicherweise dann zu sagen, wir sind jetzt stark gewachsen, das Portfolio hat eine Größe erreicht, wo wir langsam aber sicher das Gefühl haben, es wäre sinnvoll, das mal zurückzustutzen und dann zum Beispiel einen Teilverkauf eines Portfolios zu machen und dann aber natürlich Teile davon wieder erneut ins Wachstum zu investieren, aber auch Teile zum Beispiel über Sonderausschüttung oder Aktienrückkäufe, das wäre dann nach der reinen Lehre steuerlich effektiver zu tätigen und auf die Weise den Wert der Aktie zu steigern. Aber das ist, muss ich betonen, eine Sache der Zukunft. Das sehe ich jetzt dieses Jahr und auch wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht, weil wir so viele Investmentideen und Angebote gerade haben, dass wir also an der Front definitiv erstmal den Fokus legen auf das weitere Wachstum.
Also mittelfristige und langfristige Ziele kommen jetzt nochmal in der neuen Situation, in der neuen Konstellation auf den Prüfstand. Wie sieht es denn jetzt für das laufende Jahr aus?
Ja, wir haben ja für das laufende Jahr angekündigt, dass wir den FFO erneut steigern wollen auf rund 10,6 Millionen. Da lagen wir jetzt zum Halbjahr eigentlich ganz gut auf Kurs. Das Gleiche gilt auch, was den annualisierten FFO angeht. Wir haben angekündigt, dass wir zum Jahresende bei 12 Millionen, also wenn alle Bauprojekte abgeschlossen sind, alle Transaktionen abgeschlossen sind, bei 12 Millionen stehen wollen. Wir stehen jetzt aktuell bei 11,6 und wir haben noch einiges in der Pipeline. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir diese Größe ebenfalls erreichen. Wir haben ebenfalls angekündigt, dass wir die Dividende weiter steigern wollen. Das wird dann, wenn der Jahresüberschuss wie geplant dann auf rund 5 Millionen oder Größe 5 Millionen steigen sollte, sicherlich dann auch erneut nächstes Jahr auf der Tagesordnung stehen.
Also wir haben gesprochen über Verkauf, über Käufe. Jetzt wollen wir natürlich auch nach vorne gucken. Wie sieht es denn mit der Pipeline aus? Was können Sie mir denn da sagen?
Wir haben momentan so viele Objekte in der Ankaufprüfung wie in der gesamten Firmengeschichte noch nicht. Also das ist für uns wirklich außergewöhnlich. Und man hat es an den Käufen schon gesehen. Und das setzt sich jetzt auch fort. Erstmals in der gesamten Firmengeschichte auch in einer großen Zahl von Großstädten bis hin zu Metropolen. Das kennen wir so nicht. Wir sehen in der absoluten Zahl ähnlich viele Angebote wie eigentlich immer. Allerdings ist die Quote der Objekte, die für uns auch potenziell käuflich ist, von den Kaufpreisfaktoren her, viel, viel höher, als es in der Vergangenheit war. Wir sind jetzt im Ankauf insgesamt mit dem neuen Kollegen Dr. Bernreuther, insgesamt mit meiner Person zu viert. Und wir haben wirklich alle Hände voll zu tun. Früher habe ich ja den Ankauf quasi schon fast nebenbei alleine gemacht. Das wäre heute völlig undenkbar angesichts der Masse an Objekten, die wir auf dem Tisch haben. Wir haben 4 Objekte dieses Jahr bis jetzt gekauft. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr noch eine 2-stellige Größe insgesamt sehen werden.
Herr Bernreuther hat rote Hosen getragen, daher der bunte Hund. Das war das Kaufland Rot. Die Farben von DePharma sind schwarz und blau. Haben sich da mal Gedanken gemacht, ob sie da, der eine trägt eine schwarze, der andere eine blaue Hose?
Ja, also das war, glaube ich, die häufigste Frage auf LinkedIn war tatsächlich, welche Hosenfarbe er künftig hat. Aber da haben wir jetzt im Arbeitsvertrag keine expliziten Vorgaben gemacht. Ich glaube, mit blauen Hosen ist es auch jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, nicht ganz so auffällig, da irgendwo rumzulaufen. Und ja, also der Witz ist ja dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt dann so ein wenig ausgelutscht. Also wichtiger sind uns natürlich dann die Kontakte, die er reinbringt. Er ist jetzt einen Monat auf den Tag genau bei uns tätig. Aber wir sehen jetzt schon, was er hier an Know-how reinbringt. Ich habe mit ihm schon ein paar Besichtigungen durchgeführt und dabei schon jetzt bei den allerersten Terminen dann Dinge gelernt, die ich schlichtweg nicht kannte. Also das ist durchaus ja eine Verstärkung. Und wenn er erstmal anfängt, tatsächlich dann auch sein Kontaktnetzwerk, dann ist jetzt nächste Woche ist die Expo Real, das Branchentreffen schlechthin. Das war für uns auch sehr wichtig, dass er dann 5 Wochen vorher bei uns startet und dann dort jede Menge Termine machen kann, unser Ankaufprofil überall rumreichen. Und dann schauen wir mal, was dann auf der Ankaufsseite alles uns auf den Tisch flattert. Das ist nichts, was jetzt innerhalb von 4 Wochen oder so erste Ergebnisse bringen soll. Aber auf Sicht von 3 bis 6 Monaten können wir vorstellen, dass dann der erste über ihn eingeleitete Deal dann tatsächlich dann zustande kommt.
Matthias Schrade, Vorstand der T-Pharma. Dankeschön fürs Update.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.